ARD.
Die Landwirtschaft und die Frage der Landnutzung ist der große Schlüssel für die Probleme unserer Zeit. Und zwar nicht nur Primärproduktion und Lebensmittel, sondern eben auch Biodiversität, auch Klimaanpassung, Entwicklung ländlicher Räume, Gesundheit, insbesondere auch in weniger entwickelten Ländern, auch Chancengleichheit.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie hören die Wissenswerte. Mein Name ist Lena Petersen. Und genau wie Sie bin ich abhängig von unserer Landwirtschaft. Aber es gibt da einige Probleme. Die Landwirtschaft belastet die Umwelt, trägt zum Insektensterben bei und treibt den Klimawandel weiter voran. Soweit, so pauschal. Ich bin heute nach Altmadlitz in die Mark gefahren, um mit einem Landwirt zu sprechen, der vorhat, nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Benedikt Bösel hat hier seinen landwirtschaftlichen Betrieb. Der ist alles andere als konventionell. Seine Landwirtschaft ist ausgestattet mit eigener Kompostwerkstatt, mit einer Baumschule, Viehhaltung und Agroforst. Über all das wollen wir heute sprechen. Hallo, Herr Bösel.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sie waren früher als Investmentbanker tätig und haben auch in der landwirtschaftlichen Startup-Szene gearbeitet. Wieso dann dieser Sprung hier nach Altmadlitz, um Landwirt zu werden?
Also ich hatte das große Glück, dass meine Eltern kurz nach der Wende zusammen mit meinem Stiefgroßvater wieder hierher gekommen sind, um den Betrieb meines Stiefgroßvaters wieder aufzubauen. Und den habe ich dann im Dezember 2016 übernommen, einfach weil ich gemerkt habe, dass meine Wurzeln immer in der Natur lagen und meine Passion auch eigentlich immer die Tiere und die Land- und Forstwirtschaft waren. Ja, also die richtige Veränderung hat dann eigentlich erst stattgefunden, als ich hier losgelegt habe.
Sie wollten, als Sie in Madlitz losgelegt haben, voll auf Hightech setzen, also Drohnen, moderne Software für die Landwirtschaft, ja, neue Mähdrescher. Sie sind von dieser Idee eines digitalen Betriebes, eines digitalen Bauernhofs aber wieder abgekommen. Warum das?
Also wir haben halt hier in Ostbrandenburg die Herausforderung, dass wir sehr, sehr sandige Böden haben und dann dazu eben noch diese sehr starken Wetterextreme, also insbesondere die Dürre natürlich. Und ich hatte mein erstes Leben eben in der Finanzindustrie und auch insbesondere mit Startups im Agrarbereich verbracht und sah dort eben schon, was es alles an Potenzial und an Möglichkeiten gibt, über Technologie manche dieser Probleme anzugehen. Wobei mir erst hier in der charmanten, aber Härte Brandenburg sozusagen klar wurde, dass wirklich der Boden, also der gesunde Boden und ein gesundes Ökosystem der Schlüssel ist für die Zukunft.
Der vergangene Sommer war ja auch ein Sommer, der auch zusätzlich Härte gezeigt hat. Es war in Europa der heißeste Sommer, der je gemessen wurde. Das hat zuletzt auch der Copernicus-Bericht gezeigt. Der Copernicus Climate Change Service, das ist der europäische Erdbeobachtungsdienst. Und wie haben Sie denn als Landwirt insbesondere diesen letzten Sommer dann wahrgenommen?
Ja, das war in der Tat ein wirklich harter Sommer für uns. Klassischerweise haben wir eher zu kämpfen mit einer Frühsommertrockenheit. Die war damals auch so. Nur letzten Sommer hatten wir eben kurz nach der Ernte eine extreme Hitzephase und auch eine unglaubliche Dürrephase. Das heißt, wenn das Getreide, das wir dann geerntet hatten, gar nicht mehr den Boden schützen kann,
RBB 24 Info
unglaubliche Hitze
vom Rundfunk Berlin Brandenburg
auf dem ungeschützten Boden, und das ist wirklich absolut tödlich für einen gesunden Boden. Das heißt, wir hatten dann teilweise Bodentemperaturen von 75 Grad. Das heißt, alles, was an Lebewesen in den ersten 10, 15, 20 Zentimetern lebt, wird halt im Grunde genommen gegrillt. Und das ist wirklich genau das, was wir eben nicht wollen. Wir versuchen, den Boden immer zu schützen, immer bedeckt zu halten mit wachsenden Pflanzen, die eben über die Photosynthese Nährstoffkreisläufe auch schließen und die Bodenorganismen mit Nährstoffen eben versorgen. Aber der letzte Sommer kam eben in einer sehr schwierigen Zeit und es war auch für uns sehr, sehr hart.
Merken Sie denn dann jetzt vielleicht auch so ein bisschen eine Erholung der Natur dadurch, dass es jetzt gerade in den vergangenen Monaten irgendwie wirklich viel Niederschlag gibt?
Ja, unbedingt. Also jeder Tropfen, der fällt, löst Jubel in mir aus. Gleichzeitig ist es auch wieder interessant zu beobachten als Landwirt oder als Landwirtin, ist das Wetter eigentlich nie richtig. Das heißt, auch wenn es dann zu viel regnet und du nicht rauskommst auf die Felder, um das Feld zu bestellen, dann ärgerst du dich auch über den zu vielen Regen, wobei du eigentlich glücklich sein müsstest. Wir Landwirte und Landwirtinnen sind sehr frusttolerant, glaube ich.
Sie wollten raus aus dieser klassischen Landwirtschaft, aus der konventionellen Landwirtschaft und wollten andere Ideen ausprobieren. Dazu gehört vor allem die Verbindung von Vieh-, Land- und Forstwirtschaft. Das wird alles ein bisschen enger zusammengedacht. Wieso haben Sie für Ihren Betrieb das denn dann als ideale Lösung gesehen?
Also meine Eltern haben eben den Betrieb wieder aufgebaut und haben ihn dann an mich übertragen. Das heißt, meine Verantwortung war immer schon, den Betrieb sozusagen zu festigen, weiter auszubauen und in die Zukunft zu führen. Das heißt, ich denke immer über 15, 20, 25 Jahre nach. Und was mir klar geworden ist, ist, dass sozusagen die klassische ökologische Landwirtschaft, wie wir sie damals gemacht haben, aber eben auch nicht in der Lage sein, mit den großen Herausforderungen der Zukunft, Stichpunkt Biodiversitätsverlust, Klimaanpassung und Klimaveränderung, einfach ja standhalten zu können. Und dann habe ich wirklich weltweit nach alternativen Landnutzungskonzepten gesucht, die eben die Gesundheit des Ökosystems und die Gesundheit des Bodens in den Fokus stellen. Denn ein gesunder Boden kann im Grunde genommen viel besser reagieren auf klimatische Veränderungen. Mit einem gesunden Boden kann man aber auch als Landwirt oder als Landwirtin besser auf gesellschaftliche Anforderungen reagieren. Und diese Unabhängigkeit kann man halt durch den gesunden Boden im Grunde genommen aufbauen. Und das wurde mir dann klar. Und dann habe ich nach Wegen gesucht, wie wir das eben machen können.
Es gibt bestimmte Vorreiter auch auf dem Feld dieser nachhaltigen Landwirtschaft, an denen Sie sich auch orientiert haben. Der Landwirt und Forscher Ernst Götsch zum Beispiel, der spielt eine große Rolle. Der ist bekannt für das Konzept des syntropischen Agroforstes. Was genau hat es damit auf sich? Wie funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also Agroforst ist im Grunde genommen der Versuch, die landwirtschaftliche Nutzung, die forstwirtschaftliche Nutzung wieder zusammenzuführen und das auf einem Feld zu haben. Das heißt, wir pflanzen schmale Baumstreifen, die gleichmäßig über den Acker verteilt sind. Und diese Baumstreifen ermöglichen dann eben die Nutzung zwischen den Baumstreifen weiterhin als Acker, wo wir Getreide oder Erbsen oder irgendwas anderes produzieren können. Und dann haben wir wieder die Baumstreifen, die aber ganz interessante ökologische Leistungen in den Acker bringen. Das heißt, über die Strukturen, die dort entstehen, verringern wir die Windgeschwindigkeit auf dem Acker. Das heißt, das Mikroklima verändert sich und die Bäume oder beziehungsweise die Getreidefrucht und auch der Boden kann das wenige Wasser besser aufnehmen und auch besser halten. Zudem ist es gut für die Biodiversität und natürlich auch Kohlenstoffspeicherung, also Humusaufbau im Boden. Und die syntropische Landwirtschaft geht nochmal einen Schritt weiter und sagt, okay, wenn wir jetzt schon diese Baumstreifen haben, was wäre denn, wenn wir dort auch noch beerntbare Bäume oder Sträucher einbringen. Das heißt, man kann Beeren pflanzen, man könnte Obst, man könnte auch Nussbäume pflanzen. Und da versuchen wir dann wirklich mehrere Ernten im gleichen Jahr auf die gleiche Fläche zu bekommen. Was wiederum für uns bedeutet, dass wir mehr Produkte haben, also eine höhere Diversität, weniger Risiko, aber gleichzeitig eben auch darüber schaffen, viele ökologische Leistungen dann auch wirklich ökonomisch in die Betriebe zu überführen.
Und braucht man dafür dann auch mehr Leute? Das klingt ja auch alles ein bisschen kleinteiliger, als wenn man jetzt mit dem Mähdrescher einmal übers große Feld fährt.
Ja, das ist die Herausforderung. Also wir sind ja ein ganz starker Forschungsbetrieb. Wir haben eine eigene Stiftung gegründet, mit der wir eben diese ganzen unterschiedlichen Methoden der sogenannten regenerativen Landwirtschaft erforschen. Und heute müssten wir vieles mit der Hand machen, um erstmal die Erfahrung zu sammeln, die Daten zu sammeln, auch zu zeigen, dass diese Methoden eben rentabel sind. Sie müssen eben mehr Geld verdienen können. Und der nächste Schritt ist jetzt auch die Technologie wieder hereinzuholen und auch unsere Potenziale in der Wissenschaft, in der Maschinenentwicklung eben an diese Bedarfe dieser mehr komplexeren Ökosysteme eben anzupassen. Denn wir müssen solche Systeme mechanisieren können, damit wir sie auch skalieren können. Damit wir, wenn wir große Flächen damit anlegen wollen, brauchen wir Hilfe durch Technik. Wenn wir das aufbauen, und da sind wir durch Partner schon mit dabei, dann haben wir eine sehr gute Chance, das wirklich auch in großen Flächen einzuführen.
Nun gibt es in Brandenburg sandige Böden, dafür ist Brandenburg bekannt, wenig Humus. Und genau da wird angesetzt, diese organische Substanz, die soll wieder in den Boden gebracht werden. Wie leicht lässt sich das denn aufbauen mit einem syntropischen System? Also entsteht da von heute auf morgen Humus? Ist das ein Prozess über Jahre, vielleicht Jahrzehnte?
Also die Wissenschaft geht davon aus, dass man wirklich ewig braucht, um Humus aufzubauen. In den Baumreihen selber, also in den syntropischen Baumreihen selber, die eben extrem hohe Diversität haben an verschiedenen Kräutern, an Sträuchern, an verschiedenen Bäumen, die sich gegenseitig durch symbiotische Wechselbeziehungen auch unterstützen, da geht es tatsächlich wahnsinnig schnell. Also das heißt, wir arbeiten auch mal mit Mulch. Das heißt, also es wird sozusagen Gras, das wir links und rechts dieser Baumreihen schneiden, dort hingemulcht, dass der Boden also immer bedeckt ist. Das ist so der Nährstoff, aber auch Wasserpuffer im Grunde genommen. Und darunter ist eine unglaubliche Bodenbiologie und dort baut sich der Humus auch wirklich wahnsinnig schnell auf. Also der Boden dort, wenn Sie da reingreifen, der ist kalt, der riecht nach Erde, der riecht nach Walderde. Der ist also wirklich, das geht schon sehr, sehr viel schneller, als wir das eigentlich glauben. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch sagen, auf diesen Riesenflächen im reinen Ackerbau kann das so schnell natürlich nicht gehen.
Sie haben die Windgeschwindigkeit eben schon angesprochen, die lässt nach. Aber wie kann denn sozusagen dieses System dann auch noch helfen, den Klimawandel irgendwie weiter abzubremsen, abzupuffern?
Naja, Ernst Goetsch sagt immer, mit den Bäumen pflanzen wir auch Wasser. Also das heißt, die Bäume tragen eine ganz große Rolle in Bezug auch auf den Wasserzyklus, dass es auch dann im Grunde genommen mehr regnen kann. Im Dschungel braucht er dafür, glaube ich, nur 600 Hektar oder sowas. Hier in Brandenburg bräuchten wir wahrscheinlich deutlich mehr. Aber in der Tat ist es so, dass eben Ökosysteme, die intakt sind, die möglichst also auch immer grün sind, um es ganz einfach auszudrücken, eben dazu beitragen, dass Wasser entsteht, Wasser im Zyklus ist und auch dadurch natürlich mehr Wolkenbildung ist und auch bessere Kühlungseffekte stattfinden. Das heißt, wenn wir durch Brandenburg fahren und überall links und rechts nur braun brachliegende Äcker sehen, wissen wir, das hilft nicht so richtig gut. Wenn es eine schöne grüne Decke ist, eine schöne Zwischenfrucht, sehr diverse Mischung und alles überall grün ist und atmet und aktiv und lebt, dann wissen wir, das tut uns gut.
Und der besagte Ernst Goetsch, der Landwirt und Forscher, der hat seinen Ansatz jetzt erstmal in Brasilien vorangetrieben, hatte damit da auch erste Erfolge. Wie leicht lässt sich denn sowas dann nach Brandenburg übersetzen? Wie funktioniert das, so ein Modell dann hierher in die Mark zu bringen?
Wir haben zum Beispiel eines unserer syntropischen Testfelder, dort haben wir 19 Einzelreihen und in jeder einzelnen Reihe haben wir 1 bis 2 Arten und von den jeweiligen Arten haben wir bis zu 15 Sorten. Das heißt, wir streuen wahnsinnig weit, um wirklich zu gucken, welche Arten, welche Sorten passen hier hin, wie funktionieren die, sind die spätfrostgefährdet, welchen Erträge haben die, wie gut schmecken die Früchte etc. etc. Diese ganzen Daten versuchen wir eben auch wissenschaftlich aufzunehmen. Gleichzeitig ist es so, dass man sagen kann, 5% der Arbeit ist das Pflanzen, also das Loslegen. Und 95% der Arbeit ist das Beobachten, das Anpassen, das Ausprobieren und sich dem ökologischen Kontext eben anzupassen. Denn eines ist auch ganz klar, es gibt in der Landwirtschaft nicht die eine Lösung. Man muss es immer aus dem jeweiligen ökologischen und regionalen Kontext heraus entwickeln und der verändert sich halt wahnsinnig schnell.
Sie haben schon gesagt, es gibt nun auch eine Stiftung, Sie betreiben Forschung. Arbeiten Sie da auch mit Forschungsinstituten, mit Unis in Berlin oder Brandenburg zusammen?
Genau, wir haben dieses Jahr am Anfang des Jahres ein großes Forschungsprojekt auch mit der Bundesregierung gestartet, arbeiten mit vielen Unis aus Berlin, wir arbeiten hier mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Also wir sind da sehr, sehr gut vernetzt mit unterschiedlichsten auch Bundesinstituten, um eben die ganzen Daten, also ganz klassische Daten, Leistung und also Kosten und Nutzen aufzunehmen. Aber wir versuchen eben auch, die ökologischen und die sozialen Leistungen aufzunehmen, also Humusaufbau, Biodiversität etc. etc. Denn wir glauben, dass wir, wenn wir Landnutzung beobachten, wir alle diese Leistungen und Kosten mit einbeziehen müssen. Denn heute produzieren wir zum Beispiel über 90 Milliarden externe Kosten durch unsere Landnutzung in Deutschland pro Jahr. Und diese externen Kosten sind das, was uns halt richtig wehtut als Gesellschaft, aber eben auch als Ökosystem. Und wir versuchen diese Leistung, die eine Landwirtschaft eben leisten kann, auch so in die betriebliche Kostenrechnung einzubringen, dass man sagen kann, okay, wenn ich eben Landwirtschaft betreibe und dabei den Humus aufbaue und die Biodiversität unterstütze, dann muss ich damit eigentlich mehr Geld verdienen können. Aktuell sind wir dazu nicht in der Lage, also auf die Welt geschaut. Aber da wollen wir eigentlich hinkommen, deswegen eben diese auch starke Verbindung mit der Wissenschaft und Forschung.
Also auch ein ökonomischer Ansatz von Biodiversität.
Absolut, genau. Wir müssen die Landwirte und Landwirtinnen befähigen, eben über mehr Klimaschutz, über mehr Tierwohl, über mehr Biodiversität mehr Geld zu verdienen. Das ist der Weg, wie wir wirklich einen großen Hebel haben, die Dinge besser zu machen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass eben viele Landwirte und Landwirtinnen heute landwirtschaftliche Verfahren nutzen, die eben diese negativen Kosten erzeugen. Gleichzeitig ist es aber nicht deren Schuld, sondern die politische Vorgabe war, so viel Masse und so günstig wie möglich. Und das hat unsere Systeme der Landnutzung eben zu dem Punkt gebracht, wo wir heute sagen müssen, okay, wir haben neue Anforderungen. Wir müssen anders in Bezug auf Klimawandel, aber auch gesellschaftliche Anforderungen in Bezug auf die Ökosysteme mit unseren Ressourcen umgehen. Und die Methoden dafür sind mittlerweile recht klar. Die Frage ist, wie können wir Landwirte und Landwirtinnen ja befähigen, die jetzt eben auch im Sinne aller auch umzusetzen.
Wenn wir jetzt noch mal auf Ihren Betrieb schauen, Sie haben zum Beispiel auch eine eigene Baumschule. Also Sie sind extrem breit aufgestellt. Wieso ist das so wichtig, eine eigene Baumschule zu haben? Wieso dann nicht auch vielleicht Baumschulen aus der Region einbinden und von dort junge Bäume hier auf Ihrem Hof pflanzen?
Also wir arbeiten auch mit vielen Baumschulen aus der Region zusammen. Gleichzeitig ist es so, dass gerade bei den werthaltigeren Bäumen, also Obst, Nüsse etc., wir schon merken, dass die Qualität dieser Bäume sozusagen relativ stark davon abhängig ist, wie die in ihrer Jugend, ich sag jetzt mal, erzogen wurden. Also das heißt, wenn ich einen jungen Baum habe in so einem ganz klassischen Pflanztopf, der irgendwie viereckig ist und dort einen Substrat benutze, wo im Grunde genommen alles drin ist, an Feuchtigkeit, an Nährstoffen, an egal was, dann wird die Wurzel dieses Baumes, genau wie wir Menschen, wenn wir alles haben, einfach faul. Das heißt, die wird gar nicht mehr anfangen, irgendwelche Feinwurzeln auszubilden, wird gar nicht wirklich stark in Wurzelwachstum investieren, sondern die ganze Kraft geht nach oben, sozusagen in die Blätter, in hohes Pflanzenwachstum. Und wenn wir diesen Baum dann später auspflanzen und der hier in der Brandenburger Härte sozusagen sich wiederfinden wird, dann sind die Wurzeln gar nicht in der Lage, all das, was dieser Baum bräuchte, um zu leben und stark zu werden und gut anzuwachsen, in dem Boden zu finden. Das heißt, wir versuchen wirklich auch da wieder dem Ursprung ein Stück entgegenzugehen, indem wir wirklich von ganz früh anfangen, mit Samen anfangen zu pflanzen, die auch wirklich in einer guten Mischung zwischen Brandenburger Sand auf der einen Seite und aber einem guten Kompost auf der anderen Seite genau die richtige Mischung haben, um wirklich das ganze Wachstumspotenzial, die Kraft in die Wurzel zu stecken. Denn die Wurzeln sind das, was später Langfristigkeit und auch Angepasstheit an den Standort bedeutet.
Sie haben jetzt das Stichwort schon gegeben, Kompost. Dem ist auch ein ganzes Kapitel gewidmet in Ihrem Buch, was nun erschienen ist, Rebellen der Erde. Der Kompost ist extrem wichtig, heißt es da, auch um den Boden mit Mikroorganismen zu versorgen, sprich ein artenreiches Mikrobiom zu schaffen in der Erde. Wie haben Sie das denn geschafft, vom Kunstdünger wegzukommen? Kann man sowas von jetzt auf gleich, von heute auf morgen umstellen? Und was für Verfahren setzen Sie da auch ein?
Also meine Mutter hat damals 2004 den Betrieb schon auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Das heißt, ich hatte mit Kunstdünger keine Berührungspunkte. Was wir mit der Kompostierung eben versuchen, ist sozusagen die ganzen biologischen Prozesse im Boden zu befähigen, zu beschleunigen, aufzubauen, auszubauen. Wir wissen heute sehr, sehr viel über die chemischen Prozesse und die chemische Komponente, dass eben auch dann über synthetische Dünger ganz gut irgendwie abgedeckt werden kann. Aber die Biologie ist letztlich das, was Humus aufbaut. Die Biologie ist das, was letztendlich den Boden wieder zum Gesunden führt. Und da ist eben die Kompostierung eine unglaubliche Variante, um verschiedene Kompostierungsverfahren zu verbinden, um eben Bakterien, Pilze, die ganzen Mikroben im Mikrobiom sozusagen aufzubauen. Denn wenn Sie eine Handvoll gesunden Boden nehmen, dann sind dort mehr Lebewesen drin, als es uns Menschen auf dem Planeten gibt. Und gleichzeitig sind die ganzen Bakterien, die in einem gesunden Boden sind, auch die in unserem Verdauungstrakt vom Mund bis sozusagen zur Hüfte eigentlich uns dabei helfen, Nahrung zu zersetzen und auch uns eigentlich befähigen, überhaupt gesund zu sein. Das heißt, wir sind als Menschen unglaublich angewiesen auf einen gesunden Boden. Der gesunde Boden befähigt gesunde Pflanzen, gesunde Tiere und eben insbesondere gesunde Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir noch mehr über die gesunden Boden sprechen und auch nachdenken.
Braucht man dann nicht, wenn man jetzt auch große Felder oder auch große Agroforstflächen bestellt, nicht Unmengen von Kompost? Müssen Sie da nicht Tonne um Tonne von Kompost hier in Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb hervorbringen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich differenzieren wir immer ein bisschen. Das eine ist wirklich Kompost, was aber auch wirklich nährstoffbezogen sind. Das sind dann große Mengen, die wir sozusagen zurück auf die Felder bringen, um die Nährstoffe, die wir über die Ernte entziehen, auch wieder auszugleichen. Aber beim Kompost haben wir sozusagen nochmal einen stärkeren Fokus wirklich eigentlich auf die Mikrobiologie, also wirklich die Kleinstlebewesen, Bakterien und Pilze, denn die sind eigentlich das, die sozusagen das ganze System dann ins Laufen bringen. Und das machen wir wirklich mit ganz, ganz kleinen Mengen. Also das ist ein Kubikmeter und da sind aber Abermilliarden an Lebewesen drin, die wir dann wiederum nutzen, um beispielsweise Saatgut damit zu beimpfen, um das Saatgut dann wieder auszubringen. Das heißt, wir können mit winzigen Mengen, eben nur auf die Biologie bezogen, dann wirklich auch große, große Flächen irgendwie bestellen und hoffen, dass die Biologie dort auch auf fruchtbaren Boden fällt.
Was mich ein bisschen erstaunt hat, auch beim Lesen des Buches, es gibt auch Rinder hier auf Ihrem Hof. Und Ziel, schreiben Sie, ist es, auf 300 Tiere zu kommen.
Warum hat Sie das verwundert?
Mich hat das verwundert, weil Tierhaltung ist in der Öffentlichkeit auch immer mit Klimawandel assoziiert. Und nun versuchen Sie, dem Klimawandel hier auf dem Hof entgegenzuwirken. Gleichzeitig haben aber auch Sie eine Tierhaltung. Macht man da sich die eigenen Erfolge nicht auch gleich wieder kaputt?
Nee, ganz im Gegenteil. Also die Kühe sind bei uns tatsächlich einer der ganz wesentlichen Treiber gegen den Klimawandel beziehungsweise die besten Unterstützer für Klimaanpassung, weil sie eben durch die Art und Weise, wie sie auf das Ökosystem einwirken, wahnsinnig zum Nährstoffkreislauf beitragen. Sie helfen uns auch, den Nährstoffkreislauf zu schließen, und sie sind nebenbei auch noch ein ganz entscheidender Faktor für das Thema Biodiversität, und zwar im Boden, aber auch überhalb des Bodens. Wir benutzen dort ein besonderes Weideverfahren, indem wir die Tiere einmal ganzjährig eben draußen haben. Also wir haben gar keinen Stall. Und die Tiere werden dann ganz eng sozusagen zusammengestellt und werden mehrfach am Tag auf die nächste Fläche sozusagen gestellt. Das heißt, die Tiere kommen einmal dorthin, fressen nicht alles bis zum Boden ab, sondern lassen relativ viel stehen und ziehen dann gleich wieder weiter. Das bedeutet, dass die Pflanzen eben noch so viel Blattmasse übrig haben, dass sie auf diesen Verbissschock mit Wurzelwachstum wiederum reagieren, und dadurch geht der ganze Wachstum wieder in die Wurzel, auch in die Oberfläche, Nährstoffkreislauf, Photosynthese, Kohlenstoffspeicherung im Boden, und gleichzeitig ist der Boden auch immer wieder bedeckt, das heißt, die Sonneneinstrahlung kann eben dann nicht so hoch werden und so schlimm werden für den Boden, sondern der Boden wird immer wieder geschützt, und damit können wirklich die Kühe unglaublichen Beitrag leisten, und das übrigens auch weltweit. Also eine der besten Instrumente gegen den Klimawandel sind die Kühe, wenn sie natürlich in einem guten, an den ökologischen Kontext angepassten Produktionsform sozusagen gehalten werden. Ja, die Kuh sozusagen zum Feindbild zu erklären, ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wenn, dann sind wir Menschen daran schuld, nicht die Tiere.
Gleichzeitig bauen Sie auch noch die Forstwirtschaft, die es hier in Altmadlitz gibt, um. Wie fast überall in Brandenburg gibt es hier viele, viele Kiefern, Monokulturen. Wie funktioniert da der Umbau jetzt? Also muss man dafür einfach ein paar Laubbäume dazwischen pflanzen? Muss man auch jetzt schon viele Kiefern fällen, um diesen Umbau zu betreiben? Wie gehen Sie da vor?
Ja, das ist in der Tat gar nicht so einfach zu beantworten, weil einfach die Bedrohung und auch Größe der nötigen Veränderungen in keinster Weise finanzierbar wäre. Also wir haben in Brandenburg über 80% Kiefermonokultur. Diese Wälder werden die nächsten 10, 15, 20 Jahre nicht überleben können. Das ist einfach so. Das sind Flachwurzler, die Grundwasserspiegel fallen dramatisch. Der pH-Wert unten am Boden ist irgendwie 3,4. So sauer, dass da im Grunde genommen nichts wächst, außer ab und zu mal eine Traubenkirsche. Kein Wasser, selbst wenn es regnet, kommt irgendwie unten in den Boden rein. Also das ist wirklich eine ganz dramatische Situation. Und das Geld für den Umbau fehlt, weil unter anderem, auch ähnlich wie wir das in der Landwirtschaft gerade schon ein bisschen besprochen hatten, die ökologischen und sozialen Leistungen des Waldes, also Wasserschutz, Luftverbesserung, Kühlungseffekte, Biodiversität, all diese Themen werden eben gar nicht mit einbezogen in die Philosophie von einem Wirtschaftswald. Aber diese Leistungen sind das, was den Wald im Grunde genommen auszeichnet und auch überlebensfähig und auch an den Klimawandel sozusagen anpassen kann. Das heißt, wir müssen eben Wege finden, wie wir Förster und Försterinnen befähigen können, Bäume, Sträucher und Dinge zu pflanzen, die nicht unmittelbar verkauft werden, aber eben ganz wesentlich zu der Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit der Wälder eben beitragen. Und das versuchen wir eben rauszufinden, auch wieder mit einer großen wissenschaftlichen Untersuchung, wie man eben unterschiedliche Umbauvarianten eines solchen Reinkulturwaldes eben durchsetzen und durchführen kann und welche ökologischen Leistungen und Kosten dabei entstehen in Bezug eben auf die verschiedenen Parameter, die ich gerade erwähnt habe. Und da haben wir 5 verschiedene Parzellen von jeweils 1,5 Hektar, wo wir eben die unterschiedlichsten Varianten testen und eben dort 17.000 Bäume und Sträucher gepflanzt haben, über 2 Millionen Baum- und Strauchsamen, und jetzt halt genau beobachten, was passiert und was passiert nicht und welche dieser Erkenntnisse kann man irgendwie übertragen, aber auch, wie kann man die Leistungen, also Stichpunkt Humusaufbau, Biodiversität, so ökonomisch in Wert setzen, dass wir später einen Ansatz haben zu sagen, okay, pflanze dies, pflanze jenes, dafür kannst du ein Geld bekommen, das aber vielleicht nicht mündet darin, dass das später ein gerade wachsender Baum ist, den du verkaufst, sondern du wirst auch bezahlt für Dinge, die den Wald überhaupt zu dem macht, was der Wald eigentlich für uns alle sein muss.
Und den Wald auch am Leben halten.
Absolut.
Und jetzt stelle ich mir so einen Umbau, also nicht nur der Forstwirtschaft, sondern im Grunde genommen ja des ganzen landwirtschaftlichen Betriebes, der ganzen Art und Weise, wie man vorgeht, extrem anstrengend vor, also sehr kräftezehrend, auch finanziell schwierig. Wie überstehen Sie denn diese Umbauphase? Sie haben das eingangs gesagt, Sie müssen sich ja auch irgendwie finanzieren.
Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Also die ganze Forschungsarbeit und die ganze Bildung, Ausbildung, diesen ganzen Bereich, den wir machen, der wäre niemals durch die klassisch kommerziell wirtschaftenden Betriebe möglich. Deswegen haben wir eben eine separate Stiftung gegründet, konnten eben Fördergelder einsammeln, um eben zusammen mit den verschiedenen Instituten an diesen wissenschaftlichen Themen zu arbeiten. Die Betriebe selber sind alle für sich genommen ganz klassische kommerzielle Landwirtschaftsbetriebe, die eben über den Verkauf von Getreide oder den Kühen eben ihr Geld verdienen können, ihre Kosten decken können, und im Forst ist es ganz klassisch über den Verkauf von Holz. Gleichzeitig haben wir aber auch sehr, sehr viel Glück gehabt und können sehr, sehr dankbar sein, weil wir eben auch andere Unterstützer gefunden haben. Das heißt, wir haben einen Partner Follow Food, die bringen so Bio-Lebensmittel in den Einzelhandel. Wir haben einen großen Preis gewonnen von Ecover, die konnten uns auch eben unterstützen. Wir haben mit den Ämtern bei uns hier aus der Region Agroforstsysteme anlegen können über Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. Also da haben wir einfach wahnsinniges Glück, dass wir eben viele Partner und Unterstützer finden, die unsere Arbeit ermöglichen, denn wie anfangs gesagt, diese ganze Arbeit wäre nie möglich, wenn man nicht andere Gelder findet. Und das Wichtige ist eben, und das ist das, was wir versuchen, eben das, was wir jetzt aufbauen konnten und was wir jetzt mit der Wissenschaft versuchen zu begleiten, später in einer Form weitergeben zu können, die Landwirte und Landwirtinnen befähigt, das auch so umzusetzen, wenn sie es dann mögen. Denn das ist wirklich der Schlüssel. Wir müssen landwirtschaftliche Nutzungskonzepte entwickeln, sei das Agroforst, sei das die Anwendung von Kompostierung, sei das das Arbeiten mit den Rindern auf den Ackerflächen, die Landwirte und Landwirtinnen befähigt, mehr Geld zu verdienen. Und zwar über eine Landwirtschaft, die dabei weniger externe Kosten produziert. Und das macht viel Spaß, aber wie Sie es gesagt haben, ist auch harte Arbeit.
Jetzt waren Sie im vergangenen Jahr auch Landwirt des Jahres. Wie wichtig ist sowas denn dann auch? Ist das das große Aushängeschild, der Ritterschlag für jeden Landwirt, oder ist sowas dann Nebensache?
Ich glaube, für uns war es natürlich schon toll, irgendwie stellvertretend für die vielen, vielen Initiativen und Landwirte und Landwirtinnen, die ja eben auch schon viel, viel weiter sind, als wir das so medial irgendwie wahrnehmen, so einen Preis entgegenzunehmen, weil es zeigt halt einfach, wie die Landwirtschaft wirklich der Schlüssel ist. Die Landwirtschaft und die Frage der Landnutzung ist der große Schlüssel für die Probleme unserer Zeit. Und zwar nicht nur Primärproduktion und Lebensmittel, sondern eben auch Biodiversität, auch Klimaanpassung, Entwicklung ländlicher Räume, Gesundheit, insbesondere auch in weniger entwickelten Ländern die Themen auch Bildung und Chancengleichheit. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass Menschen immer mehr verstehen, welche Bedeutung die Arbeit von Landwirten und Landwirtinnen hat und wie wichtig die Landwirtschaft für uns alle ist. Und so ein Preis kann, glaube ich, da einfach auch Menschen irgendwie abholen, die sich dafür vielleicht noch nicht so sensibilisiert haben.
Herr Böse, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Benedikt Bösel ist Landwirt in Altmadlitz im Landkreis Oder-Spree. Sein Buch Rebellen der Erde, wie wir unsere Böden retten und damit uns selbst, ist im Scorpio Verlag erschienen. Das waren die Wissenswerte für diese Woche. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte, ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.